Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Fortschritt oder Fehlkonstruktion? Wie ist das neue Pauschalreiserecht jetzt zu bewerten, nachdem die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind? Was der Beschluss von Kommission, Rat und Parlament bringt, wo ja, neue Unsicherheiten schlummern, aber wo es auch Punkte gibt, die zu befürworten sind, das wollen wir heute diskutieren in unserem heutigen Brennpunkt-Talk. Neues Pauschalreiserecht, Vorteile, Risiken und offene Fragen. Ja, dazu begrüßen wir euch da draußen an den Bildschirmen ganz herzlich. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Jetzt noch so kurz vor Weihnachten. Toll, dass ihr Zeit gefunden habt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und natürlich ein ganz herzliches Hallo an unsere Talkgäste. Wir haben eine große Runde heute hier bei uns, einmal hier im Studio, aber auch da draußen. Ich fange mal einmal an mit der Anja Karniczek. Herzliches Hallo. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben, Vorsitzende vom Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Und außerdem dabei Achim Wehrmann, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes. Schön, dass auch du dabei bist, Achim. Danke für die Zeit.
Morgen.
Genau. Und bei uns im Studio Maria Linhoff, Vorsitzende des VSRs. Und der Rusbi Karimi, Inhaber der Karimi Legal Vertreter, der juristische Vertreter vom VSR. Und natürlich sind wir hier mal wieder zu zweit hier im Studio. Bei so einer großen Runde kommen wir auch zu zweit. Genau. Alexander Krug, Chefredakteur.
Ich freue mich auch.
Genau.
Hallo.
Wir freuen uns auf die Runde. Wie immer für alle diejenigen, die das noch nicht kennen, haben wir natürlich auch in dieser Runde unseren Chat eingeschaltet. Also bringt euch gerne ein, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne Fragen stellen. Wir bringen das dann hier in die Runde rein. Und außerdem, das hätte ich fast vergessen, der TUI-Vertreter Ralf Pastleitner. Schön, dass auch Sie dabei sind. Entschuldigung, jetzt bin ich natürlich in der Reihenfolge so vorgegangen, dass ich erstmal die Verbände vorstelle und hätte fast die TUI vergessen. Das wollen wir natürlich nicht. Schön, dass Sie auch Zeit gefunden haben. Vielen Dank, Herr Ralf Pastleitner. Sie haben auch einen umfangreichen Titel, Director Public Policy Markets und Airline der TUI Group und Head of the Corporate Office der EU. Freut uns ganz besonders, weil Sie auch dann die Sichtweise der Veranstalter mit reinbringen können. Herzlichen Dank für die Zeit. Ja, dann gehen wir mal direkt in die Runde. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass wir vielleicht so einen kleinen Blitzeinblick geben von allen Beteiligten. Sprich, wir möchten ganz gerne, dass jeder sich einmal einbringt und in einer Minute tatsächlich nur kurz sagt, was die Vor- und Nachteile der neuen Pauschalreiserichtlinie sind. Dann fangen wir doch einmal an, am besten mit Ihnen, Frau Karniczek. Wir haben eine Minute haben wir Zeit, wir haben ja auch hier schön den Timer bei uns am Start. Genau, also es geht darum, dass Sie einfach mal kurz umreißen, was sozusagen aus Ihrer Sicht die neue Pauschalreiserichtlinie bringt, beziehungsweise wo die Vor- und Nachteile liegen. Und los geht's, eine Minute.
Guten Morgen, erstmal nochmal in die Runde. Also ich glaube, dass was gut ist, ist, dass mit diesem, dass die verbundenen Reiseleistungen vom Tisch sind, dass wir damit auch eine Klageanfälligkeit an dieser Stelle vom Tisch haben. Und ich glaube, unter den Umständen, die uns möglich waren, haben wir das rausgeholt, was rauszuholen war. Ich glaube, unsere Verhandler haben da aus deutscher Perspektive einen ganz guten Job gemacht. Was, glaube ich, schon schwierig ist, ist, dass wir das mit diesen zusätzlichen Möglichkeiten am Abreiseort, beziehungsweise nicht zu Hause, sondern eben da, was Teil der Reise ist, dass dadurch wieder eine neue Unsicherheit entstanden ist. Ich glaube, man muss jetzt abwägen, wie viel mehr Unsicherheit ist an gewissen Stellen unter Gesichtspunkten für Verbraucherschutz entstanden, wo ist aber vielleicht auch Klarheit geschaffen worden durch die Regelungen, wie sie jetzt angedacht sind.
Wunderbar. Sehr in der Zeit, noch 9 Sekunden quasi übrig.
Genau. Diese restliche Zeit wird aber dem nächsten Redner nicht zugerechnet. Achim, du musst jetzt auch bei einer Minute bleiben. Was sind für dich die größten Benefits, die Vorteile und wo siehst du Nachteile in der Novelle, wie sie sich jetzt zeigt?
Vielen Dank. Gut ist, dass mehrere Einzelleistungen nicht zwingend zur Pauschalreise werden. Gut ist, dass die Click-Through-Buchungen ausgeweitet werden. Gut ist, dass die Verschärfung der Definition von außergewöhnlichen Umständen vom Tisch ist. Gut ist, dass es keine kostenlose Stornierung bei Reisewarnung bei den 28 Tagen vor Abreise gibt. Gut ist, dass die Infopflichten zur Einreise und Gesundheitsbedingungen nur bei der Buchung und nicht später im Prozess genannt werden müssen. Gut ist, dass es bei der Geschäftsreise beim Status quo bleibt. Gut ist, dass es keine Regeln zu den Anzahlungen gibt, was höhere Anzahlungen anbetrifft. Gut ist, dass es keine verpflichtende Teilnahme von alternativen Streitbeilegungen gibt. Was nicht so gut ist, Frist für Reisepreiserstattung bleibt bei 14 Tagen und dass die Gutscheine freiwillig bleiben. Was noch gut ist, das will ich ja ausdrücklich sagen, das Zusammenspiel von Bundestag, Bundesregierung, dem EP, jetzt klingt es bei mir auch, dem EP und auch den Verbänden und den Unternehmen. Vielen Dank.
Gut,
also mehrheitlich positiv, wenn man sich das jetzt so angehört hat. Wir werden ja gleich ins Detail gehen und es war eine Punktlandung mit der einen Minute.
Auf jeden Fall, genau. Dann bitte, Herr Pastleitner, los geht's.
Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung an die TUI und an mich. Eine Minute wird schwierig. Andererseits haben die Vorredner schon einiges erwähnt. Von daher würde ich sagen, dass es keine Obergrenze für Vorauszahlungen gibt, ist uns enorm wichtig. Da geht es nicht nur um die TUI, sondern um das ganze Reiseökosystem, das, glaube ich, dadurch negativ betroffen wäre. Und am Ende hätte das auch den Kunden getroffen. Also dafür sind wir dankbar. Abschaffung der verbundenen Reiseleistungen ebenfalls war eine komplizierte Konstruktion, hat sich keiner ausgekannt. Jetzt reduziert das Grauzonen. Also entweder man bucht ein Paket oder halt nicht. Ja. Und dazwischen gibt es dann auch nichts mehr. Die Informationspflichten für Zusatzleistungen finden wir jetzt nicht sehr negativ. Wir unterstützen das, wir haben das unterstützt. Allerdings muss man sich anschauen, wie das dann in der Praxis natürlich aussieht. Und das muss ja dann auch erst implementiert werden. Also da gibt es vielleicht noch Unsicherheiten, wie das dann funktioniert. Stornorechte, hat die Frau Kalitschek schon gesagt, Abreiseort, der Wohnort, da würde ich sagen, gemischte Gefühle. Und vielleicht noch ganz kurz, nachdem das ja irgendwo auch von der Pandemie ausgelöst wurde, diese Revision, also echte Krisensysteme, die quasi den Kunden schützen in Krisenzeiten, die haben wir leider nicht gesehen, integriert in die Richtlinie. Und das ist vielleicht das größte Versäumnis.
Okay, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Mhm. Genau, die Minute knapp überrissen sozusagen, aber alles gut. So, last but not least, VUSR. Wer möchte von euch die eine Minute in Anspruch nehmen oder wollt ihr sie euch teilen?
Wir können uns auch teilen. Ich bin ganz schnell. Also gegen meine Gewohnheiten bin ich jetzt schnell.
Vor- und Nachteile der Novelle, wie sie wohl kommt.
Es ist eigentlich alles schon gesagt worden. Erstmal guten Morgen, freue mich, euch alle zu sehen. Aber ich sehe es aus der Sicht der Reisebüros, verbundene Reiseleistung weg. Das war unser Ziel, das ist erreicht worden. Es wird jetzt natürlich ein bisschen mehr Arbeit auf die Büros zukommen. Aber das spricht auch für Qualität und qualitativ gute Beratung. Und ich finde, das ist ein wirklicher Vorteil für die Reisebüros. Und den Rest haben eigentlich die Vorredner schon gesagt. Ich bedanke mich hier ausdrücklich, und das muss man einfach sagen, für die politischen Strukturen, die TUI, nicht weil Herr Pastleitner hier jetzt sitzt, sondern ohne die politischen Strukturen, die TUI in Brüssel hat, wäre vieles für so einen Verband wie VUSR nicht möglich gewesen. Und die guten Kontakte nach Berlin hin zum Tourismusausschuss, ob es Anja Karliczek war oder einzelne Abgeordnete im Tourismusausschuss, parteiübergreifend, und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.
Gut, da hast du die Minute, die jetzt vorbei ist.
Ich kann nichts mehr sagen.
Du wirst im weiteren Gesprächsverlauf noch was ergänzen, Rusby. Du hast die Minute auch dafür genutzt, nochmal zu gucken, wie es denn sozusagen in den letzten Wochen gelaufen ist. Wir wollen aber vornehmlich nach vorne schauen. Und ich möchte jetzt die Statements der Runde einmal aufnehmen. Wenn man das so hört, Anja Karliczek, an Sie die Frage gerichtet, gab es jetzt doch einige Änderungen, die in der Mehrheit hier als positiv deklariert werden. Wie passt das eigentlich dazu, dass wir in den letzten Monaten ganz oft gehört haben, oh Gott, das kann so nach hinten losgehen, es soll bitte alles so bleiben, wie es war. Das ist doch ein Widerspruch, oder?
Naja, also ich glaube, es war mittlerweile, also mit dem, was ursprünglich drin stand, war es ja schon, also so habe ich es auch empfunden, im Grunde gerade ein wirklicher Angriff auf unsere Strukturen, auf unsere deutsche Tourismuswirtschaft. Mhm. Und das, was jetzt dann rausgeholt worden ist, dass man wirklich auch gesagt hat, okay, jetzt guckt mal bei uns hin. Wir sind diejenigen, die von dieser Pauschalreiserichtlinie in Deutschland am meisten betroffen sind. Mhm. Guckt mal hin, was aus unserer Perspektive nicht geht. Also ich glaube, wir waren uns alle einig, dass es unter den Gesichtspunkten, die das ja, das hat der Herr Pastleitner gerade gesagt, dass das ja angestoßen war unter dem Gesichtspunkt, was können wir aus Corona lernen?
Ja.
Das, was wir aus Corona gelernt haben, beziehungsweise dann vorher schon aus der Pleite von Thomas Cook, dass man gesagt hat, man muss halt mit dem Reisesicherungsfonds im Grunde Absicherungsmöglichkeiten für die Kunden schaffen in Insolvenzfällen. Das ist, also das ist, wäre für mich die große Lehre gewesen, dass man solche Strukturen halt überall haben muss. Was am Ende daraus entstanden ist, diese vielen kleinteiligen Regelungen im Grunde, die, ich sag mal, den Kunden schützen bis vor der Haustür, dass das überhaupt sehr, sehr klageanfällig war. Das war ja, glaube ich, das große Leiden. Und ich glaube, da ist ein bisschen Ordnung geschaffen worden, dass man gesagt hat, unter dem Gesichtspunkt, dass nicht überall Einfalltore sind, wo man Unsicherheiten in den Regelungen ausnutzen kann, um dagegen zu klagen, um damit neue Unsicherheiten zu schaffen. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen vom Tisch. Und deswegen sind, glaube ich, alle auch ein bisschen erleichtert.
Okay, also der Pragmatismus hat so ein bisschen obsiegt und vielleicht auch die Sichtweisen der deutschen Reisewirtschaft, ja, kann man das vielleicht so sagen. War ja zwischenzeitlich, gab es ja wirklich absurde Forderungen und die Branche hatte auch Angst, dass sozusagen die deutsche Besonderheit etwas unter die Räder kommt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so. Aber die Learnings aus Corona, wenn man sich auch die Gutscheinregelung und die Rückzahlungsfristen anschaut, die sind dann eben nicht ganz so eingegangen in diese Novelle, oder? Herr Pastleitner, wie sehen Sie es? Sie sind direkt vor Ort in Brüssel.
Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, weil wir hatten ja alle gedacht, dass eine Hauptmotivation für diese Revision tatsächlich die Frage war, wie können wir in der Krise resilienter werden? Wie kann das sowohl den Konsumenten, aber natürlich auch den Unternehmen, die ja stark betroffen waren und wo der Cashflow im Prinzip von einem Tag auf den anderen komplett zum Erliegen gekommen ist, wie kann man das fixieren und wie kann man da was dann positiv verändern? Da hätte man sich in der Tat, wie der Herr Wehrmann auch schon gesagt hat, die Rückzahlung für Verbraucher in Krisenzeiten anschauen können. Aber die 14 Tage waren unmöglich während Corona. Nicht, weil wir es nicht gewollt hätten, sondern einfach, weil die Krise natürlich alle betroffen hat. Mhm. Und die Callcenter waren ja genauso leer, weil die Leute krank waren oder nicht kommen konnten. Die Technik war überlastet. Also da hätten wir schlicht und ergreifend nichts anders machen können. Da hätte man vielleicht ansetzen können. Die Frage mit den Gutscheinen ist natürlich auch eine berechtigte. Kann man da zumindest für eine kurze Zeit eine Verpflichtung von Gutscheinen einführen, das hätte man sich überlegen können, oder eine längere Gültigkeit. Also da hätte man vielleicht auch noch ein paar krisenresistentere Punkte ansetzen können. Und schließlich, was Garantiesysteme betrifft, eben auch in Krisensituationen. Da hat Dänemark während der Corona-Krise zum Beispiel eine ganz gute Lösung geschaffen. Die haben zinslose Überbrückungskredite Unternehmen angeboten, die das dann über einige Jahre nach der Krise dann zurückzahlen konnten. Und dadurch mussten die Kunden nicht auf ihre Rückzahlungen warten, weil dieser Fluss an Kapital quasi nicht unterbrochen wurde während der Krise. Das war ein einfaches, gutes System, das in einer Krise vielleicht auch in anderen Ländern oder auf EU-Ebene hätte was bringen können. Die Punkte wurden nicht angegangen. Stattdessen hat man sich eben der Vorauszahlung oder Stornorechten oder dem Insolvenzschutz angenommen, die jetzt nicht unmittelbar mit der Krise zu tun hatten. Da ist vielleicht ein bisschen eine verpasste Chance.
Vielleicht nochmal ganz konkret da einhaken, bitte mal einhaken. Einmal bei den unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen, was Sie jetzt ja alle angesprochen haben, genauso wie bei dem 14-tägigen bei der 14-tägigen Rückzahlungspflicht. Nun ist es ja so, dass es schon eine Verschärfung gibt bei den unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen. Es ist ja schon so, dass der Abreiseort jetzt mit reinkommt in die Bewertung. Wie ist das denn jetzt zu sehen? Also vielleicht auch an dich, Achim. Was bedeutet das eigentlich, und auch an Sie, Herr Pastleitner, was bedeutet das dann wirklich auch in der Praxis? Gibt es dann auch jetzt sozusagen Klagen, die dann auf die Industrie kommen? Wie ist das zu bewerten?
Gut, ich starte mal. Also nach unserer Analyse gibt es, was den Abreiseort anbetrifft, gibt es ja keine Verschärfung bzw. keine maßgebende Verschärfung. Was ja zwischendurch in der Diskussion war, und das war ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig war, den anderen auch, das weiß ich, dass es dann um die außergewöhnlichen Umstände am Wohnort geht. Und das war einer der Punkte, das hatte die Staatssekretärin Schmierer bei uns auf dem Hauptstadtkongress auch nochmal sehr gut gesagt. Es kann nicht sein, dass wenn bei mir zu Hause ein Wasserrohr bricht oder Schnee fällt, dass ich dann die Reise stornieren kann. Und das war einer der Punkte. Jetzt auch nochmal, Alexander, auf das, was du zu Beginn gesagt hast, wie ist dein Widerspruch, dass wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben? Wir meine ich im Übrigen alle miteinander. Und ich glaube, die meisten haben auch schon gehört, dass Ralf Passleitner und ich da gar nicht weit auseinander sind, was die Analyse anbetrifft. Dass wir bei dem Punkt dann gesagt haben, wenn das passiert, dann kriegen wir ein echtes Problem. Mhm. Und da war es super, dass auch die Bundesregierung gesagt hat an der Stelle, das können wir so nicht mitspielen. Und nochmal, wenn man sich die Dynamik der Dokumente mal anguckt, dann was da auch dann gerade noch im Trilog und im Vorfeld des Trilogs passiert ist, da hat es noch ganz große Änderungen gegeben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir hier im Zusammenspiel derjenigen, die ich zu Beginn genannt habe, nicht so interveniert hätten, dann wären wir nicht zu dem gekommen, was wir jetzt haben.
Ja, also mit anderen Worten, wenn ich das so richtig interpretiere, die Lobbyarbeit der Verbände hat dann eben doch dazu geführt, dass wir bestimmte Verschärfungen nicht bekommen haben. Würdest du das teilen? Habt ihr da, ist das für dich auch ein Erfolg, Maria?
Ich würde ganz einfach sagen, wir sollten jetzt nach vorne gucken und nicht eine Aufarbeitung machen. Wer hat was geschafft? Wie ist es gelaufen? Ich glaube halt eben, wenn man in Brüssel, das ist meine Überzeugung, wenn man mit der Politik eng im Austausch ist, Präsenz zeigt, immer wieder nachhakt, gute Argumente hat, dann kann man viel erreichen. Ich habe mal gesagt, es wird in Brüssel, wenn so Aufstände geprobt werden, worden sind. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und deswegen finde ich, wir sollten da nach vorne gucken. Es ist hier viel Wahres gesagt worden. Aber jetzt zu sagen, wir haben alle unsere Arbeit gemacht. Der eine besser, der andere schlechter. Das darf ich, glaube ich, sagen. Aber das sind persönliche Einschätzungen. Und deswegen finde ich, man muss nach vorne gucken. Sehr insgesamt sehe ich das so, dass wir eine Verbesserung haben. Aber auch das will ich natürlich betonen, dass wir natürlich noch nachjustieren müssen und dranbleiben sollten. Wir haben bei der nationalen Umsetzung natürlich keine großen Spielräume, das weiß ich auch, aber man kann was machen. Ja. Was mich persönlich halt auch stört, das war auch gestern bei der Befragung im Justizministerium nochmal deutlich, ist diese Geschichte mit dem DSF. Dass man da vielleicht zu wenig Augenmerk drauf gerichtet hat, dass man das vielleicht in Brüssel unterschätzt, was das bedeutet. Und ich kann auch verstehen, auch wenn ich eher mein Herz bekannterweise für die Reisebüros schlägt, aber diese 14-tägige Frist, die ist natürlich sehr knapp bemessen. Und da haben wir vielleicht, hätte man da noch mal einen drauflegen müssen, aber man muss halt Prioritäten setzen, jeder für sich. Und ich glaube, da müsste man noch mal was machen.
Gibt es denn da überhaupt eine Option? Also auch die Frage an Herrn Passleitner. Also gibt es da überhaupt eine Option, da in der nationalen Umsetzung auch für einen Veranstalter dann anders zu agieren? Oder inwieweit kann man das dann auffangen? Weil diese 14-tägige Frist, das haben Sie auch selber gesagt, ist ja sehr eng bemessen, gerade wenn es einen Krisenfall gibt wie diese Pandemie.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Spielraum ist, was solche Fristen betrifft, national. Wenn da 14 Tage drinsteht oder wie beim Beschwerdemanagement 60 Tage und 7 Tage, dann wird man sich da national auch dran halten müssen. Mhm. Es ist halt eine vergebene Chance, in Krisen anders zu reagieren. Aber gut, wir hoffen ja alle, dass so eine Krise nie mehr kommt. Insofern werden wir dann unser Bestes geben und sind wir.
Karliczek wiegt den Kopf hin und her.
So überrascht. Aber gar. 14 Tage bleibt immer eine Herausforderung, weil natürlich hier das ja nicht nur um einen Teil dieser Wertschöpfungskette geht, sondern da hängt ja wieder mehr dran. Jeder muss vom anderen was kriegen. Die Airlines haben das in der Krise dem Veranstalter nicht sofort zurückzahlen können. Der Veranstalter hat es dann wiederum nicht direkt an den Kunden weitergeben können. Das hängt ja alles zusammen. Also insofern, je enger das gestrickt ist, desto schwieriger wird das für alle Beteiligten.
Muss denn die Wertschöpfung?
Wird an der Stelle einmal gerne rangehen, auch zu Informationen, wenn es um das Thema, was ist denn national noch möglich? Wir haben ja im Artikel 4 haben wir den Harmonisierungsgrad festgeschrieben in dem Text. Und der Text hat sich gegenüber der bisher gültigen Pauschalreiserichtlinie nicht geändert. Und das bedeutet, es ist eine grundsätzlich maximal harmonisierte Richtlinie. Und das bedeutet wiederum, es darf national nur an den Stellen eingegriffen werden, wo es explizit dann auch erwähnt werden wird. Das muss uns allen klar sein, wenn wir sagen, da müssen wir gucken, welche nationalen Spielräume es noch gibt. Die sind durch die Richtlinie, so wie sie jetzt überarbeitet worden ist, sind die weiterhin eng begrenzt, wie es bisher auch der Fall gewesen ist.
Wo ist das denn?
Als Information.
Ja, danke.
Sie waren zu lange im Ministerium.
Wo sind denn genau diese Stellen in dem Text, in dem Werk, wo man noch eingreifen kann auf nationaler Ebene oder jetzt auch bei der weiteren Ausformulierung? Könnt ihr das konkret machen? Wer kann das am besten sagen? Also wenn du sagst, Achim, es ist klar gekennzeichnet, wo man noch ran kann.
Darf ich mal einen anderen Punkt machen? Ich würde gerne mal den Punkt machen, man kann das ja auch als Chance sehen, wenn man so enge Fristen hat, dass man zum Beispiel Daten weiterleitet. Also ich weiß, dass es zum Beispiel ja auch immer eine Diskussion mit dem Reisesicherungsfonds gibt. Mhm. Wie kann man eigentlich besser die Daten, die man halt in den Büros, in den Reisebüros oder auch bei den Reiseveranstaltern von Kunden hat, für eine Insolvenz schon im Vorfeld besser aufarbeiten, wenn sowas zum Tragen kommt, dass dann eben auch die Abwicklung für den Reisesicherungsfonds besser ist. Vielleicht ist ja diese Frage, wie kann man, ich sag mal, das Datenmanagement verbessern, an der Stelle eine viel, viel wichtigere Frage. Weil die Frage, was für Daten brauchen wir in Zukunft, ist ja gerade beim Beschwerdemanagement, aber auch in der Insolvenzabsicherung, aber auch bei der Rückzahlung eigentlich eine wesentliche. Und vielleicht sollten wir das einfach als Chance an dieser Stelle also nutzen, dass uns solche Grenzen gesetzt sind.
Der regulatorische Zwang führt zu mehr Innovation in der Daten.
Manchmal
Vielleicht ist es ja so. Ist es ja so. Rusbe, Karim, ihr habt beim VSR natürlich besonders auch den Blick auf die Reisebüros. Was für Reaktionen habt ihr von dort? Welche Sorgen, welche Nöte, welche auch Chancen werden da gesehen, mit dem neuen Pauschalreiserecht nochmal kundenfreundlicher vielleicht umzugehen oder praxisnah?
Also ich denke, es ist ja noch ab dem Beschluss noch 28 Monate Zeit, das dann national umzusetzen. Deswegen sind die Reaktionen jetzt noch nicht so in der Euphorie oder in dem Maximum da, wie sie dann wahrscheinlich noch kommen werden. Mhm. Aber man hat, denke ich, schon registriert, dass sich insbesondere auch die Forderungen von uns und auch gemeinsam mit der TUI zur Vereinfachung des Reiserechts, dass die sich durchgesetzt hat, dass eben die verbundene Reiseleistung,
Stichwort verbundene Reiseleistung
entfallen ist.
Okay.
Und das aber, und das ist ganz wichtig, in Kombination eben mit den Transparenzpflichten, dass da eben auch eine Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird zwischen den Reisebüros, die ja sowieso immer ihre Kunden im persönlichen Gespräch aufgeklärt haben, aber auch mit den Onlinern, die vielleicht hier und da mal eher zu einem schnelleren Klick animiert haben.
Okay, diese Transparenzpflicht, wollen wir da mal genauer einsteigen, die betrifft jetzt Reisen, die keine Pauschalreiseabsicherung haben, aber nicht umgekehrt. Also es ist nur die sozusagen die Deklaration der Reiseleistung, die eben nicht abgesichert sind? Oder
also auch die Pauschalreise hat ja jetzt schon ein Formblatt, wo die Rechte und die Pflichten, aber vor allem natürlich die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher dargestellt werden.
So,
das ist schon immer so. Mhm. Und das wird jetzt aber vereinfacht werden, weil, das war auch gestern ein Thema der Anhörung, selbst dieses Formblatt mit seinen anderthalb Seiten hat sich natürlich kein Verbraucher durchgelesen.
Genau.
Und da liegt jetzt der Fokus darauf, dass aus diesen heute ja 8 Formblättern vielleicht nur noch ein Formblatt oder gerade für den typischen Verbraucher ein Formblatt entsteht, wo dann die Einzelleistung in einem direkten Verhältnis zur Pauschalreise gestellt wird, damit auch jeder durchschnittliche Bürger sofort auf einen Blick sieht, was buche ich überhaupt und was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der Reise.
Aber muss eben auch bei der Einzelreiseleistung, also Einzelleistung, rangeschrieben werden?
Da muss rangeschrieben werden. Das ist in der Planung und da gehen jetzt die Vorschläge auseinander. Ist es eine bloße Beschreibung? Ist es schon eher in Richtung Warnung, so wie man es eben auch gerade im Online-Buchungsverhalten kennt? so wie es ja auch viele Onliner machen, quasi als Warnung, möchtest du wirklich ohne Reiseversicherung etwas buchen oder ohne Mietwagen und so weiter. Das kann man ja umsetzen. Mhm. Und da ist gerade bei uns, bei den Reisebüros natürlich die Hoffnung und Erwartung da, dass durch diesen aufgeklärten Bürger dann eben wenigstens eine mündige Entscheidung getroffen werden kann und die Menschen dann nicht völlig überrascht irgendwo auf Korfu sitzen und gar nicht verstehen, warum sie jetzt nicht nach Hause gebracht werden, aber andere schon.
Da möchte ich noch einmal ganz kurz einhaken, auch wenn es um diese Unterschiede geht zwischen Reisebüro als Vermittler und Online-Plattform als Vermittler, gerade wenn es auch die Kennzeichnungspflicht betrifft. Inwieweit wird das denn jetzt genau umgesetzt? Also es geht ja auch dann sehr um die Waffengleichheit. Ist das etwas, was dann jetzt beschlossen wird in den nächsten Monaten, wenn es auch um die nationale Umsetzung geht? Denn das ist ja auch wichtig zu wissen, inwieweit dann die Online-Plattform da auch eine Kennzeichnung vornehmen müssen.
Also konkrete Pläne sind jetzt nach meinem Kenntnisstand nicht auf dem Tisch. Mhm. Und ich denke, da wird es auch entweder wieder Vorgaben geben, wie jetzt bei den Formblättern. Die sind ja quasi Wort für Wort vorgegeben worden in der aktuellen Richtlinie. Oder ob es da vielleicht doch einen kleinen Umsetzungsspielraum gibt national. Das wird man jetzt abwarten müssen. Aber da ist jetzt die Messe noch nicht
gewesen. Frau Karliczek, wünschen Sie sich von der Verbändelandschaft da Formulierungsvorschläge, um auch von der politischen Seite eine konkretere Vorgabe mit reinschreiben zu können in die Umsetzungsrichtlinien?
Was ich mir wünsche, ist, dass wir das so organisieren, und wir haben halt diese 28 Monate Zeit, dass es eine Zufriedenheit damit gibt. Mhm. Dass diejenigen, die es umsetzen müssen, die vor Ort im Grunde, ob nun online oder analog im Reisebüro, im Grunde die Kunden informieren müssen, dass die sagen, ja, das ist was. Das wird nicht einfach nur abgeheftet und nicht mal reingeguckt, weil das ist ja häufig das Problem bei diesen ganzen Informationspflichten. Ja. Die sind dann auf Rechtssicherheit geprüft, aber nicht auf Kundentauglichkeit. Und vielleicht nehmen wir jetzt mal die Gelegenheit, wir haben gut zusammengearbeitet in den letzten Monaten, um diese ganzen Unwägbarkeiten, die in dem ersten Entwurf der Pauschalreiserichtlinie waren, vom Tisch zu kriegen. Da haben wir, glaube ich, gemeinsam mit dem Ministerium und mit unseren Verhandlern in Brüssel eine Menge geschafft. Wenn wir es jetzt noch hinkriegen, das kundentauglich und rechtssicher umzusetzen, dann sind wir, glaube ich, einen guten Schritt weiter. Und dann haben wir mal für unsere Branche gezeigt, wie es richtig geht.
Ja. Herr Pastleitner, Sie haben ja auch ein besonderes Interesse daran, dass die Vertriebswege im Digitalen, die nicht auf TUI.com sind, nicht zu mächtig werden. Haben Sie denn eine Idee, wie die Kennzeichnungspflicht dann lauten muss, gerade bei der Einzelleistungsvermittlung? Viele Onliner haben ja jetzt das Thema, also viele OTAs, dass sie eben die verbundenen Reiseleistungen so gar nicht mehr anbieten können, wo sie die Absicherung der Pauschalreise unterlaufen haben.
Also grundsätzlich stellen wir uns gerne jeden Wettbewerb, um das nochmal klar zu sagen, online oder analog. Wir können beides. Ich glaube, dass die Informationspflicht schon wichtig ist, weil natürlich, das hat der Herr Karimi auch gesagt, tatsächlich es oft so war, dass gerade bei Online-Buchungen die Leute halt nicht gewusst haben, was sie buchen. Und dann saßen sie da und haben gedacht, sie können zurückfliegen. Und wir haben das selbst erlebt bei den Waldbränden in Rhodos, dass wir dann Unmengen an Leuten natürlich mit zurückgebracht haben, die eben mit uns eine Pauschalreise gebucht hatten. Und wir haben dann sogar noch ein paar mitgenommen, die per Booking gebucht haben, obwohl es nicht hätte sein müssen, weil man sich das nicht anschauen kann, wenn da Leute sitzen, die einfach nicht wissen, was als nächstes mit ihnen passiert. Also da, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man klar erkennt, welchen Mehrwert die Pauschalreise hat.
Aber nochmal nachgefragt, warum machen Sie keinen konkreten Formulierungsvorschlag, wenn Ihnen das so wichtig ist?
Für die Informationspflicht?
Ja, genau.
Naja, man muss sich jetzt anschauen, wie das am besten möglich für den Kunden verständlich, das hat auch die Frau Karliczek gesagt, gemacht werden kann. Die Richtlinie ist jetzt noch gar nicht offiziell abgesegnet. Ja. Insofern muss man jetzt mal schauen, was kommt denn da noch an Guidance-Dokumenten von der Kommission. Aber wir schauen uns natürlich jetzt schon an, wie könnte das aussehen. Warnung, weiß ich nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass es eine Info ist, wenn man einen Service sich anschaut und dann eine Einladung. Alles hängt ja an diesem Begriff der Einladung. Was ist eigentlich eine Einladung von Seiten des Anbieters? Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dass es tatsächlich eine aktive Einladung ist, dann kommt die Verpflichtung dieser Information. Und da kann dann eigentlich ganz banal drinstehen, wenn Sie diesen zweiten Service separat vom ersten Service buchen wollen, dann ist es keine Pauschalreise. Punkt.
Aber theoretisch könnte das so einfach sein. Diesen Punkt finde ich nochmal wichtig, diese aktive Ladung. Das ist ja auch nochmal ein weiter Begriff, gerade wenn man es jetzt auch auf beide Vermittlertypen zuschneidet, ob nun also online oder Reisebüro. Was sind denn da jetzt so für Erfahrungswerte schon mal hochgepoppt innerhalb der Diskussion? Was ist als aktive Einladung zu werten? Wer kann das am besten beantworten?
Vielleicht Achim aus Sicht des TRV.
Na, ich würd jetzt nochmal auf das eingehen, was Ralf Pastleitner auch gesagt hat. Wir sind nach wie vor nicht dabei, dass wir die Richtlinie verabschiedet haben. Also wenn wir jetzt gucken, wir müssen jetzt erstmal sehen, das hat Herr Sangmeister, Maria Linhoff sprach gerade schon von der Veranstaltung gestern im BMJV, das hat Herr Sangmeister dann auch nochmal im Prozess beschrieben, dass wir dann hoffentlich und wahrscheinlich Anfang des Jahres dann auch das offizielle Okay sowohl vom Ministerrat wie dann auch vom EP bekommen. Dann geht es, das ist der formale Akt, dann geht es ins EU-Amtsblatt und 20 Tage danach tritt es dann in Kraft. So, dann müssen wir sehen, wann das so ist. Und wir haben es ja auch in den letzten Tagen jetzt nochmal gemerkt, dass immer wieder neue Informationen kommen, wie ist es denn eigentlich zu verstehen und zu interpretieren. Wir beispielsweise als DRV werden am 13. Januar mal eine Inforunde machen, damit wir dann wissen, besser noch wissen und erklären können, wie die einzelnen Punkte zu werten sind. Wir waren ja gerade, Bianca, du hast das auch angesprochen, beim Thema Onliner. Und da haben wir ja den einen Punkt, was die Click-Through-Buchungen anbetrifft, dass es da eine gewisse Verschärfung dann auch gibt. Bisher konnten oder mussten 3 additive Daten vorliegen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt reicht es schon, wenn ein Datum, ob nun Name oder E-Mail oder Zahlungsdetails des Kunden weitergegeben werden. Mhm. Das ist dann schon mal gut. Und wichtig auch, das haben auch Herr Karimi und Ralf Bastlein angesprochen, dass wir dann bei der Umsetzung, wie wir das am einfachsten und kundengerechtesten machen können, dass wir da eine gute Regelung finden. Und da möchte ich noch mal kurz auf die Runde gestern im Justizministerium unter Leitung von Herrn Sangmeister eingehen. Da hat er auch gesagt, da müssen wir, und da sind wir dann bei den Formulierungen, da müssen wir dann auch gucken, wie wir das am besten und so pragmatisch umsetzen, dass die Kunden gut abgesichert sind und es dann auch für die Reisebüros funktioniert.
Ich möchte nochmal auf diese aktive Einladung nochmal zu sprechen kommen, Achim, denn es sind sicherlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die sich fragen, was das denn in der Praxis quasi bedeutet. Heißt es, dass, wenn es nun weitergeht in dem Prozess, dass das dann auch quasi Grundlage wird der Diskussion und man bekommt dann als Vermittler auch nochmal Infos, wie das ganz konkret zu verstehen ist, diese aktive Einladung. Kann man das so umfassen? Kann man das so beschreiben?
Ja, also ich will nochmal das, was Sie auch gefragt habt. Die Frage war ja an Frau Karliczek, ob sie sich wünschen würde, dass wir Vorschläge machen. Nochmal die Runde gestern im BMJV, was die Vorgaben anbetrifft. Wir machen da gerne einen Vorschlag. Und das wird aber, so bedauerlich das ist, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das alles zurechtgezogen haben. Aber auch nochmal, die Richtlinie wird, wenn wir jetzt alles zusammenzählen, nachdem sie im Amtsblatt bekannt gegeben, die 20 Tage vorbei sind, die 28 Monate verzogen sind und wir dann noch eine Übergangsfrist von 6 Monaten haben, dann tritt das Ding in Kraft.
Okay. Also
es wird nicht übermorgen oder an Heiligabend in Kraft treten. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch, diese Punkte zu regeln, über die wir jetzt gerade sprechen, wo wir die Möglichkeit haben, es zu regeln.
Ich möchte dann trotzdem nochmal, gerade wenn es um die Vermittlung geht, dann nochmal genauer rauf gucken. Maria, wenn es jetzt die Reisebüros angeht, wenn die jetzt davor stehen und das neue Pauschalreiserecht vor sich haben und sich natürlich auch Gedanken machen, das haben wir ja auch in den Kommentarspalten bei uns gesehen, dass man doch verunsichert ist, was das für Folgen in der Praxis hat. Was würdest du an 3 zentralen Punkten den Reisebüros mitgeben? Wie sollten sie sich jetzt angesichts des neuen Pauschalreiserechts verhalten?
Zunächst mal positiv da dran gehen, weil hier ist auch in meiner Wahrnehmung ein Mehrwert geschaffen worden für den stationären Vertrieb, nämlich die Beratung, die Aufklärung. Das können wir sicherlich besser als jede KI oder jedes Online-Portal. Das ist schon mal ein Vorteil und so sollte man es auch sehen. Und man sollte gar keine Angst haben, ganz im Gegenteil, die verbundene Reiseleistung ist weg, dieses absolute Bürokratiemonster. Und ich denke, dass die Reisebüros den Vorteil haben jetzt, und das müssen sie sich klar machen. Jetzt wird ihr Mehrwert deutlich, auch öffentlich, nämlich, dass sie aufklären, dass sie qualitativ gute Beratung bieten, egal in welcher Hinsicht. Und ich denke, das ist das, was man ihnen mit auf den Weg geben muss. Was ich absolut...
Darf ich einmal noch mal ganz, entschuldige, dass ich unterbreche, dass ich einhake. Verbundene Reiseleistungen siehst du als Mehrwert, dass sie jetzt verschwunden ist. Es gibt aber auch ganz viele Reisebüro-Stimmen, die sagen, wir wussten sie zu schätzen. Kannst du noch mal bitte die Vorteile aufzeigen? Was ist jetzt besser,
weil sie nicht mehr dabei sind? Da braucht man, glaube ich, gar nicht über Vor- und Nachteile. So, ich habe diese Diskussion ja bereits vor 2 Jahren mit unseren Büros, Mitgliedsbüros geführt. Und ich habe immer nur eine Frage gestellt. Sie hatten immer Angst, sie brauchten angeblich die verbundene Reiseleistung oder dieses Konstrukt, um nicht in die Veranstalterhaftung zu rutschen. Das war immer das Hauptproblem. Aber da habe ich immer nur gesagt, ja, verstehe ich, aber wie habt ihr denn Einzelleistungen vor dem 1.8.2018 verkauft? Seid ihr da auch Veranstalter geworden? Es gibt ja, ich sage auch immer ganz gerne, statt verbundene Reiseleistung Bausteinreise. Es gibt ja Reiseveranstalter, das war ja früher auch üblich. Dann saß jemand vor einem und hat den, was weiß ich, Amerika mit, ich weiß nicht wie viel, Stopovers und verschiedenen Hotels gebucht. Und dann gab es Veranstalter, ob es der Tour war oder TUI, die hatten das ja alles und haben es auch immer noch, wo ich das platzieren kann als Einzelleistung, habe aber dann schlussendlich eine Pauschalreise, weil es alles bei einem Veranstalter gebucht ist. Und als ich das gesagt habe, wie habt ihr das denn gemacht, als ihr, als es verbundene Reiseleistung noch nicht gab, da setzte wirklich ein Stirnrunzel ein. Ja, stimmt eigentlich. Wenn wir das wiederkriegen, ist das ja toll. Und das war eigentlich die Initialzündung zu sagen, Menschenskinder, das hängt natürlich, auch das will ich nicht verschweigen, jetzt wird es natürlich, Mehrarbeit will ich es nicht nennen, aber man muss jetzt natürlich akribisch darauf achten, dass der Kunde versteht, dass er hier ungeschützt, wenn er Einzelleistungen bucht, und dass er dann ungeschützt ist und jede Leistung für sich einzeln zu sehen ist. So, das heißt also, ich sage immer als Beispiel, wenn ich eine Kreuzfahrt buche mit Flug, aber den Flug separat gebucht habe, der Flug fällt aus oder ich, was weiß ich, verspätet, muss ich die Kreuzfahrt trotzdem bezahlen, auch wenn ich das Schiff nicht erreiche. Das ist so. Und ich meine, das sind so Argumentationen, die der Kunde jetzt natürlich ganz dezidiert und detailliert mitgeteilt bekommen wird, was er bei den Reisebüros sowieso schon hatte. Aber das ist natürlich in meiner Wahrnehmung ein Riesenvorteil, dass der Kunde vor einem
ist. Aber wieso ist das ein Vorteil für die stationären Reisebüros? Naja, also der... Es kann ja genauso sein, dass eben die Einzelreiseleistungen noch stärker über OTAs gebucht werden. Das ist ja sowieso keine Domäne der Reisebüros. Also wieso machst du daraus einen Vorteil?
Das kann ich dir genau erklären, weil der Kunde, das war ja der Sinn, das ist ja, das muss ich immer wieder betonen, ich glaube, das verwechseln wir auch alle manchmal. Hier geht es um ein Verbraucherschutzgesetz und nicht um ein Gesetz, wie schütze ich TUI und Co., ich sage das jetzt mal so, sondern hier geht es um ein Verbraucherschutzgesetz. Und es geht darum, dass der Kunde weiß, worauf lasse ich mich ein. Jüngst bei der FTI-Insolvenz haben wir es ja gesehen, was passiert ist, wenn ein Kunde irgendwo steht und gedacht hat, auch ich habe einen Sicherungsschein und ich habe eine verbundene Reiseleistung und jetzt stehe ich da. Herr Pastleitner hat es ja deutlich gesagt. Und es geht darum, dass der Kunde eine Sicherheit bekommt, also dass er weiß, was er bucht. Und diese Aufklärungspflicht, die obliegt natürlich jetzt dem Reisemittler. Und im Reisebüro ist das natürlich wesentlich einfacher als beim Online-Vertrieb. Das ist meine Auffassung. Und das darf man auch nicht vergessen, durch diese, dass es nur noch zwei Reiseleistungen, also zwei Leistungen gibt. Es gibt jetzt nur noch Pauschalreise und Einzelleistung. Also beschäftigt sich ja der Kunde auch damit. Und wir können face-to-face erklären, was ist los. Wir können uns da auch absichern nach dem Motto, der Kunde hat es wirklich verstanden. Im Übrigen möchte ich sagen, dass der VUSR schon seit 2018 ein Papier, also ein Formblatt, was nicht gesetzlich geregelt war, entwickelt hatte. Und in unseren Reisebüros wurde das den Kunden ausgehändigt.
Ja, genau.
Und das wäre eine Möglichkeit. Und
was sich viele Reisebüros auffragen im Zusammenhang mit der verbundenen Reiseleistung, inwieweit dann auch die Pflicht zur Insolvenzversicherung quasi entfällt, weil die verbundene Reiseleistung jetzt weg ist. Ist das so? Also wird es die dann nicht mehr geben, sozusagen automatisch? Und das ist eine Frage auch im Chat, dass wir den Chat auch noch mal ein bisschen mit berücksichtigen, weil es hier sehr aufläuft. Es sind mehrere Fragen, die hier auflaufen. Also da ist eine konkrete Frage von Ronald Crispin, inwieweit die Pflicht zur Insolvenzversicherung für Reisemittel entfallen. Also da sagst du ja.
Das wäre so? der logische Schritt, ob das jetzt schon in den...
Das ist so.
Genau. Das ist so, okay.
Also da brauchen wir, das ist nicht vielleicht oder das ist, wäre der logische Schritt. Das ist so. Ich würde auch gerne, wir sind, wenn ich darf, auch noch einmal kurz das Thema verbundene Reiseleistung, die Einzelleistung aufgreifen. Okay. Ich meine, es ist ja 2018 reingekommen, diese Formulierung. Und es ist der Versuch gewesen, die Bündelung von Einzelleistungen so darzustellen, dass die Reisebüros nicht zu Veranstaltern werden. So, das war der Versuch. Da ist offenkundig all denjenigen, auch den Interessenvertretungen, dann deutlich geworden, dass das so nicht funktioniert hat. Und dann die gemeinsame Position gewesen ist zu sagen, mit der verbundenen Reiseleistung kommen wir so nicht weiter. Deswegen müssen wir da rangehen. Und die Lösung, die wir jetzt haben, dass ganz klar ist, was ist eine Einzelleistung bei den Informationspflichten, bei der Vermittlung waren wir jetzt gerade schon, und was ist eine Pauschalreise, das hilft. Wir sind jetzt wieder bei einem Stand vor 2018 beziehungsweise bei einer größeren Präzisierung, und das wird dann auch helfen. Über die Informationspflichten für die Reisebüros haben wir gerade schon gesprochen, auch wie man das umsetzen kann. Aber dieser Versuch von 2018, den Reisebüros die Vermittlung von Einzelleistungen, von mehreren Einzelleistungen möglich zu machen, hatte mit der Kategorie verbundener Reiseleistung halt nicht funktioniert.
Okay. Danke, Achim. Es gibt eine weitere Frage aus dem Chat von Holger Krone. Kann ich als Reisebüro jetzt gleichzeitig zwei Einzelleistungen buchen, zum Beispiel Flug und Mietwagen? Sind dann zwei Leistungen sozusagen, welche zur Pauschalreise führen, ist man dann automatisch Veranstalter oder nicht? Das ist nochmal die Nachfrage. Wer möchte darauf antworten?
Kann ich auch reingehen?
Ja.
Also es ist... Erstens, ich sage das nochmal, also die aktuelle Richtlinie, die gilt weiterhin. Mhm. Deswegen mit dem Jetzt ist es noch nicht. Das wird dann erst in dem Zeitraum, den wir gerade beschrieben haben, dann der Fall sein. Und wenn dann die neue Richtlinie beziehungsweise die überarbeitete Richtlinie in Kraft getreten ist, dann ist das möglich, ja. Aber beziehungsweise mit der entsprechenden Information, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Ohne eine Information besteht halt die Gefahr, wenn nicht informiert wird, dass dann die Reisebüros auch zum Veranstalter würden. Deshalb das Thema Informationspflicht, dass wir da dann so schnell wie möglich und so präzise wie möglich sind.
Was für Marktveränderungen könnten sich denn potenziell ergeben aus dieser Novelle? Wer kann das denn einschätzen? Also gibt es tatsächlich einen Vorteil für eine bestimmte Vertriebsform oder für bestimmte Veranstalter in der ganzen Marktentwicklung, die wir sehen, auch in dem Shift hin zum digitalen Vertrieb? Weiß nicht, Herr Passleiter, wenn Sie das vielleicht aus Sicht der TÜI mal einschätzen wollen, ob Sie da sozusagen einen extra Boost oder extra Hürden irgendwo ausmachen können.
Also ich meine, für den Boost ist es natürlich zu früh, wenn das Gesetz noch nicht verabschiedet ist, aber ich glaube, was wir immer gesagt haben, ist, wir wollen ein Level Playing Field. Also wir wollen Wettbewerbsgleichheit zwischen Einzelleistungen, die eben all diesen Schutz nicht bieten und dadurch natürlich auch eine andere Kostenstruktur haben. Und wenn man immer bei der Pauschalreise, die ja beliebt ist und die auch nach der Pandemie, glaube ich, besondere Beliebtheit zusätzlich erfahren hat, weil die Leute eben das geschätzt haben, dass sie hier abgesichert sind. Wenn man also hier immer noch draufsattelt, ja, dann verliert natürlich dieses Produkt im Vergleich zu einer Einzelleistung ohne Schutz und ohne die damit verbundenen Kosten an Wettbewerbsfähigkeit. Und das haben wir von Beginn weg gesagt, wenn die Kommission zum Beispiel die Pauschalreise wettbewerbsfähiger hätte machen wollen oder so viele Kunden wie möglich schützen, dann ist die Frage, warum sie eigentlich überhaupt bei der Pauschalreise-Richtlinie angesetzt hat und nicht bei den ungeschützten Einzelleistungen, weil da sind die Leute ja nicht geschützt, bei uns schon. Also insofern, wir verkaufen natürlich auch Einzelleistungen, aber wenn ich jetzt sage, die Pauschalreise, da gab es ja immer schon den Golden Standard. Also man hat den Golden Standard angefasst und die Bereiche, die eigentlich vielleicht noch einen Aufholbedarf haben beim Schutz, hat man erstmal außen vor
ausgenommen.
Glaub, genau. Da geht es jetzt darum, die Wettbewerbsfähigkeit, ja, weiterhin aufrechtzuerhalten und das Produkt weiter interessant zu halten für den Kunden.
Genau,
ja. Vielen Dank. Maria, genau, du weil du ergänzen. Nach dem Markt fragtest. Also ja. Ich sehe da eine Gefahr Und zwar beobachte ich das auch, weil man muss ja auch die Wirtschaftlichkeit bei den Veranstaltern sehen. Wir als Reisebüros haben jetzt die Möglichkeit, Einzelleistungen, wenn wir unseren Job können und wenn alles richtig gemacht wird, weiterhin zu machen, ohne da irgendwelchen Gefahren ausgesetzt. Bei den Reiseveranstaltern, und das will ich hier absolut betonen, dass die natürlich aus wirtschaftlicher Sicht nur allein vom Geld verdienen, besser gestellt sind bei den Einzelleistungen. Das muss man einfach mal klar und deutlich aussprechen. Und jetzt ein Appell an die Politik, Frau Karliczek kann da nichts für, aber die Pauschalreise ist derartig teuer durch gewisse Abgaben, die man zahlen muss oder Verpflichtungen, die da drauf gesattelt, Herr Pastleitner hat es gerade gesagt, sodass es natürlich, wenn die Politik nicht reagiert, und das kann man auch national regeln, ich sage mal als Beispiel nur die Ticketsteuer, das kann man alles regeln, man muss miteinander reden, man muss die Argumente austauschen, damit die Pauschalreise auch nach wie vor den Goldstandard behält, weil in der jetzigen geopolitischen Lage, wirtschaftlichen Lage, ist für Kunden, und das muss für Verbraucher, 200-300 Euro manchmal sehr, sehr viel Geld. Was heißt manchmal? Es ist sehr, sehr viel Geld. Und dann neigen sie dazu, Einzelleistungen zu buchen. Ja. Jetzt werden sie aufgeklärt. Das Risiko ist aber trotzdem da. Und ich kann nur appellieren an die Politik,
Wir haben ja die Politik.
Also das ist ja jetzt gemein, wenn man ihr das ja alles auf.
Naja, aber sie kann ja dazu.
Ich habe bevor wir das mal, Entschuldigung, dass ich jetzt noch da zwischengrätsche, ich würde gerne einmal nochmal den Herrn Pastleitner nochmal zu Wort kommen lassen. Ist es denn so? Also wird es zu einer Verteuerung der Pauschalreise kommen? Nummer eins. Und ist es so, dass die Einzelleistungen in der Regel günstiger sind? Das würde ich gerne mal, also weil das wir jetzt so vorweggeschickt haben, ist das so?
Ich meine, man kann das jetzt nicht pauschal so sagen, aber natürlich grundsätzlich, und das hat ja auch die Frau Linhoff gesagt, dadurch, dass die Pauschalreise zusätzliche Kosten gewärtigt, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich in Fonds einzahlen müssen, national zum Beispiel BASF, in dem also hier eben die Zusatzkosten für die Garantien, die Pauschalreise gibt, Repatriierung und so weiter und so fort, das muss ja eingepreist werden. Also da kommt ja schon von Haus aus ein höherer Preiszettel heraus.
Genau, aber gibt es jetzt aufgrund der Novellierung auch noch eine weitere Verteuerung? Also das auch nochmal als...
Also weitere Verteuerung, das kann ich jetzt so Stand der Pede nicht einschätzen, okay, ob das jetzt zu einer weiteren Verteuerung führt. Ich hoffe es nicht, weil wir ja immer gesagt haben, wenn wir diese Wettbewerbsgleichheit halten wollen, dann müssen bestimmte Dinge in der Revision kommen. Vieles davon ist jetzt Gott sei Dank gekommen oder es ist Schlimmeres abgewendet worden. Ja. Jetzt hoffen wir, dass wir, glaube ich, auch weiterhin da wettbewerbsfähig sind natürlich.
Definitiv, es hätte noch ganz anders kommen können. Genau. Aber jetzt mal an Herrn Karliczek. Nehmen Sie den Ball auf, die Forderung, was da jetzt ausgemacht wurde von Maria Linhoff, dass wir da auch noch mehr Freiheiten auf nationaler Ebene haben und dann Sie gefordert sind.
Herr Kuck, vielleicht darf ich einmal noch vorne anfangen, weil ich hatte mich eben gemeldet zu diesem Thema, warum, also gibt das jetzt einen Boost für irgendeine besondere Vertriebsform? Ja. Man muss sich ja, glaube ich, mal daran erinnern, die Pauschalreiserichtlinie ist damals initiiert worden unter dem Gesichtspunkt, dass man zwischen stationärem und Online-Vertrieb ein Level Playing Field schaffen wollte. Eigentlich ist das ja gar nicht, also man hat dann die Sicht des Verbraucherschutzes im Grunde gewählt, um zu gucken, kann man, wie kriegt man das vernünftig hin, dass die Absicherungsmechanismen, dass dann ein fairer Wettbewerb entstehen kann. Das war ja ursprünglich mal der Ansatz. Und dass man jetzt in der Novelle sich ja im Grunde aus der Perspektive einer Krise dem Ganzen zugewendet hat, das war, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich. Aber dass wir heute wieder dastehen, dass wir sagen, wir müssen gucken, dass zusätzliche Sicherungsmechanismen oder zusätzliche Absicherungen für den Kunden nicht am Ende so ein teures Vehikel schafft, dass er zu Hause bleiben muss, weil er sich das Reisen nicht mehr leisten kann. Und dadurch wieder eine Unwucht am Ende nicht zwischen den verschiedenen Vertriebsformen, sondern zwischen den verschiedenen Angeboten entsteht, die am Ende keine Verhältnismäßigkeit mehr haben. Darum geht es ja. Und Frau Linhoff hat es ja richtig gesagt. In den letzten Jahren ist aus vielfachen Gründen und aus vielfachen Notwendigkeiten immer nur draufgesattelt worden bei allem, was wir getan haben. Und das ist ja im Moment auch unsere Aufgabe. Die Ticketsteuer oder die Luftverkehrssteuer ist ja schon jetzt, ich sag mal, den ersten Schritt wollen wir ja jetzt gehen. Ich weiß, dass das nur ein ein Symbol und ein Signal ist, dass wir daran weiterarbeiten werden. Aber dass wir jetzt, obwohl es nicht angedacht war im Haushalt 26, den ersten Schritt machen, die Luftverkehrssteuer doch schon mal ein bisschen abzusenken, hat was damit zu tun, dass wir natürlich auch sehen, dass wir Schwierigkeiten haben, dass im Grunde das Angebot uns an ganz vielen Stellen wegbricht. Und das ist das, was wir jetzt im Fokus haben, dass wir gucken, wo ist der Staat im Grunde immer auch Treiber von Kosten gewesen, um die Dinge nicht immer teurer zu machen. Und das gilt für alle Branchen, aber es gilt natürlich ganz speziell auch für die Reisebranche, weil wir schon sehen, dass Reisen durch diese ganzen Kostensteigerungen der letzten Jahre für viele Menschen wirklich langsam unerschwinglich wird.
Also das Angebot. Und
das wollen wir nicht. Ja,
das Angebot aus preislichen Gründen eben nicht mehr alle Bedürfnisse oder alle Zielgruppen abdeckt, das meinen Sie.
Genau. Mhm. Ja. Achim, du hast etwas zu ergänzen.
Ja, also auch nochmal, was die nationalen Spielräume anbetrifft.
Ja.
Stichwort Koalitionsvertrag, Frau Karliczek hat schon angesprochen, da haben wir sowohl was zum Deutschen Reisesicherungsfonds und damit dann auch der Entlastung der Branche drin, wie dann auch was das Thema Luftverkehr anbetrifft. Und Frau Karliczek, ich erinnere mich, als wir uns beim befreundeten BTW getroffen haben, auf deren Veranstaltung, da haben Sie gesagt, so die Analyse ist da, der Text ist da, jetzt geht's ins Machen. Ne? Und was das Machen anbetrifft, wenn ich den Deutschen Reisesicherungsfonds ansehe, da gucke ich gelegentlich ein bisschen drauf, auch aus meiner Funktion. Da haben wir es geschafft, so wie im Koalitionsvertrag auch vereinbart, jetzt immerhin schon mal eine Absenkung der Entgelte auf 0,5% hinzubekommen. Das hilft. Und dann das, was Sie sagen, ja auch im Koalitionsvertrag angelegt, was das Thema Luftverkehr und die besonderen Kosten am deutschen Standort anbetrifft, das hilft natürlich auch. Und wenn wir da jetzt gemeinsam weitermachen, wie gesagt, bei uns natürlich das Thema Deutscher Reisesicherungsfonds, das wissen Sie, da sind wir auch in vielen Gesprächen unterwegs, dann kommen wir da zu einem Ergebnis. Ralf Pastleitner hat es gerade gesagt, ich würde mir sowieso nicht rausnehmen, jetzt hier als DAV-Geschäftsführer was zu den Preisen zu sagen, aber ob das jetzt zu einer Verteuerung der Reise kommen muss, das ist, glaube ich, in der Tat nicht wirklich gegeben. Aber wir müssen natürlich gucken, und das ist unser Interesse als Interessenvertreter, und damit meine ich auch alle, dass die Pauschalreise, das haben wir von Beginn an immer wieder gesagt, so attraktiv wie möglich dann bleibt.
Mhm. Wie weit ist das, werden wir auch noch in Zukunft erst bewerten können, ne? Gerade genau. Auch die Preisentwicklung.
Wie weit es zu einer Verteuerung kommt, das ist jetzt hier auch nochmal von dem Hubert Filarski hier angemerkt worden. Da gibt es eben da draußen unterschiedliche Meinungen. Er schreibt, durch den Einkauf von Kontingenten bekamen die Veranstalter bessere Preise, die auch in der Preisgestaltung der Pauschalreise reinzogen, und die Einzelleistung sei grundsätzlich teurer für den Kunden. So weit gehen die Meinungen auseinander. Nur das mal, um da die Diskussion nochmal anzureichern. Ich fände nochmal den Punkt Gutscheine wichtig, auch gerade weil Sie das vorhin gestreift haben, Herr Pastleitner. Sie sagten ja, dass die freiwilligen Gutscheine aus Sicht des Veranstalters, aus Sicht von TUI schon zum Nachteil sind. Da haben wir sicherlich auch gegensätzliche Positionen, wenn man Veranstalter und Reisebüro anschaut, richtig?
Nein, also da möchte ich gleich reingrätschen, weil ich habe großes Verständnis, dass die wenn so eine Krise ist wie Pandemie oder ähnlich, muss der Liquiditätsabfluss bei den Reiseveranstaltern gestoppt werden. Das ist außer Frage, braucht man auch nicht drüber diskutieren. Herr Pastleitner hatte vorhin ausgeführt, was das alles bedeutet und was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Aber ich als Interessenvertretung, wo mein Herz für Reisebüros schlägt, aber auch für Veranstalter, habe immer nach einem Kompromiss gesucht. Und der war möglich. Und der Kompromiss war, ihr könnt nicht als Reiseveranstalter die gesetzlich geregelten, festgesetzten Gutscheine fordern, wofür ich Verständnis habe. Aber gleichzeitig, wenn das so entschieden werden würde oder festgesetzt, sagen, wenn der Kunde dann ins Reisebüro kommt, den Gutschein einlöst, dann kriegt ihr kein Geld für die Arbeit. Das war der Knackpunkt auch in der Pandemie, wo ich mich gegen gewehrt habe. Der Kompromiss sollte lauten, okay, wir haben Pandemie, gesetzliche Gutscheine sehe ich ein, stimmt alles. Aber wenn der Kunde ins Reisebüro oder wo auch immer kommt und seinen Gutschein dann einlöst, dann muss gewährleistet sein, dass diese Arbeit bezahlt wird. Und dagegen haben sich die Reiseveranstalter unisono gesperrt. Und deswegen war der VUSR so militant gegen diese gesetzlich festgeschriebenen Gutscheine. Kompromiss zum Schluss seitens der Politik bin ich auch sehr dankbar. Das zeigt auch deutlich, dass die Politik oftmals, auch wenn das anders dargestellt wird, Verständnis für alle Positionen hat. gesagt hat, okay, Gutscheine machen wir, aber auf freiwilliger Basis. Damit konnten wir alle leben und deswegen, wenn diese Diskussion um die gesetzlich festgeschriebenen Gutscheine wieder entfacht wird, okay, sind wir dabei. Aber es muss gewährleistet sein, verstanden, dass die Reisebüros bezahlt werden für ihre Arbeit.
Provisionsfrage, genau, einmal noch kurz abgefragt. Achim, wie siehst du das aus deiner Sicht und auch nochmal an die TUI, Herr Pastleiter?
Ja, ich wollte den Provisionsfragenpunkt wollte ich gar nicht machen. Ich wollte nur nochmal das.
Aber ich würde es gern wissen, Achim.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Nochmal zu den Gutscheinen und was die Freiwilligkeit anbetrifft. Da haben wir ja in der Tat auch als DAV dann die Forderung gestellt. Das hatte ich zu Beginn gesagt, dass es da obligatorische, die sind ja nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern dass es um obligatorische Gutscheine dann auch gibt. Also, und das hat nicht funktioniert und das hätte, das weiß Ralf Pastleiten aber viel besser als ich, das hätte halt den Veranstaltern gerade in solchen großen Krisen wie der Pandemie hätte das dann schon geholfen. Und das war ja unser Punkt dann auch dabei.
Genau, definitiv. Aber trotzdem, willst du dazu nicht Stellung nehmen zu der Frage Provision?
Na, zum Provisionsthema würde ich jetzt dann auch tatsächlich nochmal den Reiseveranstalter dann mit reinnehmen.
Gut, dann gehen wir das weiter. Gut,
Sie sind ja auch Vertreter der Reisebüros.
Herzlichen Dank.
Alles gut, hier muss niemand Dank, etwas beantworten. Ja.
Aber vielleicht auch nochmal, um zu sagen, bei den Gutscheinen, auch wenn das ein wichtiger Punkt natürlich ist, wir haben uns da jetzt auch nicht verkämpft dafür, weil wir machen ja nicht unser Geschäft mit Gutscheinen. Also ja. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen überbewertet in der Diskussion in the larger scheme of things. In der Krise, da hat er natürlich recht, da wäre das nicht verkehrt gewesen, wenn man für ein paar Monate in dieser Anfangsphase das einfach hätte verpflichtend ausgeben können.
Waren wir dabei?
Und es gab ja einige Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Belgien und andere, die haben das national eingeführt, haben ein paar Monate die Möglichkeit geschaffen, verpflichtend Gutscheine auszugeben. Bis sie dann vom Kommissar verklagt worden sind und das dann einstellen mussten. Aber in den ersten paar Monaten haben die national gehandelt und gesagt, da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass dieser Mittelabfluss gestoppt wird. Mhm. Und das hat dann in diesen Märkten zumindest, wo das so war, der TUI natürlich auch geholfen. Aber in normalen Nicht-Krisenzeiten würde ich sagen, sind jetzt diese Gutscheine nicht so das Riesenthema. Und deswegen,
natürlich nicht.
Wenn ich die Revision anschaue, da sind ganz andere Thema drin gewesen ursprünglich. Und da bin ich ja so viel dankbarer, dass wir da gemeinsam erfolgreich waren.
Ja, das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit, ne? Diese Sondersituation, Pandemie, dann auch irgendwie noch mit diesem sehr aus Verbrauchergesichtspunkten dominierten Gesetz oder Richtlinie eben auch noch zu interpretieren oder festzulegen. Bianca, wir müssen so langsam zum
Schluss kommen. Einen Aspekt, den wir vielleicht jetzt hier noch nicht ganz erwähnt haben, ist die Sichtweise der mittelständischen Reiseveranstalter. Achim, gibt es da, also ihr seid ja auch Vertreter der Säule C, sehr viele Mitglieder habt in der Säule C, der mittelständischen Reiseveranstalter. Was würdest du diesen jetzt in dieser Runde auf den Weg geben? Worauf haben sie zu achten, beziehungsweise was haben sie zu erwarten? Jetzt auch vielleicht in Abgrenzung zu dem Marktführer TUI.
Ich würde das jetzt offen gestanden gar nicht auf die mittelständischen Reiseveranstalter dann begrenzen, weil ich meine, die Richtlinie, wenn sie dann in Kraft tritt, die gilt dann für alle Veranstalter gleichmäßig. Die Punkte, die für uns mutmaßlich gut geregelt sind, über die Abläufe haben wir gerade schon gesprochen, die hatte ich gerade angesprochen, wo wir uns noch einen Hauch mehr gewünscht hätten, habe ich das auch schon angesprochen. Aber es gilt zunächst mal die Richtlinie natürlich für alle gleichzeitig. Und ich möchte, sorry, nochmal an Ralf Pastleitner, was das Thema Provisionen anbetrifft. Das war gerade etwas gemein von mir, das rüberzuschieben. Ich meine, die Provisionen sind im Handelsvertreterrecht und in den Agenturverträgen geregelt. Und da muss man dann halt gucken, wie man das entsprechend dann voranbringt.
Okay, gute Ergänzung, sehr gut. Ich glaube, wir sind so langsam durch. Vielleicht noch eine kurze Abschlussrunde. Wie geht's jetzt ganz konkret in den Verbänden, auch politischerseits oder eben auch beim Veranstalter, Marktführer TUI, weiter? Was wird jetzt, wir haben ja gehört, es ist noch sehr viel Zeit, bis es dann wirklich im deutschen Recht angekommen ist und angewandt werden muss. Wie konkret sehen die nächsten Wochen und Monate aus? Kann man das vielleicht mal auf einen Punkt bringen? Frau Karliczek, wo sehen Sie sich in der Pflicht?
Naja, wir warten jetzt erst darauf, dass wir all das, was wir jetzt im Grunde wissen, schriftlich kriegen. Und wie es dann auch genau ausformuliert ist, darauf muss man, glaube ich, schon erst noch warten.
Ja.
Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns die Zeit nehmen, sowohl diese Frage von Beschwerdemanagement, überall da, wo es jetzt noch für uns kritische Punkte gibt für die deutsche Reisewirtschaft, dass man sich da jetzt dann auf der einen Seite zügig zusammensetzt, aber trotzdem die Zeit nutzt, um, ich sag mal, gute Lösungen zu finden, sodass da alle mit leben können. Also das, was ich eben gesagt habe, das muss kundentauglich und verständlich sein. Es muss rechtssicher sein und es muss für die, die es tun müssen, auf der Veranstalterseite, auf der Vermittlerseite, muss es umsetzbar sein. Weil das ist doch die Kritik, der wir immer ausgesetzt sind als Politik, dass da Dinge reguliert und geregelt werden, die am Ende nicht praxisnah sind. Also deswegen ist es gut, wenn wir uns da zusammensetzen und sagen, wir machen das gemeinsam, wir entwickeln das auch gemeinsam. Und dass es im Grunde häufig so kompliziert
heißt,
gemacht.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Gemeinsam heißt Verbände.
Dass sich Verbände und Ministerium zusammensetzen und sagen, wir entwickeln das gemeinsam. Und warum nicht auch einen Vorschlag, den am Ende, der gerade für die Frage, wie kann man das mit dem Beschwerdemanagement am einfachsten organisieren? Wie kann man die Kundeninformationen am einfachsten organisieren? Wer ist denn derjenige, der am meisten Praxiserfahrung hat? Das sind doch die, die in den Verbänden organisiert sind, die aus der Praxis jeden Tag davon betroffen sind, dass sie diese Nachfragen von Kunden am Ende auch beantworten müssen. Mhm. Und wenn man das hinkriegt, dann entsteht vielleicht auch eine gewisse Zufriedenheit hinterher damit, dass manches sich eben geändert hat durch die neue Richtlinie.
Das darf man auch nicht vergessen, wenn das wirklich dann praxisnah passiert und alles verständlich wird, dann ist auch die Chance viel höher, dass auch alle Gremien EU-seitig dann damit zufrieden sind, was sie da sozusagen angestoßen haben. Wenn man das ins Gegenteil kehrt und keiner versteht es, dann ruft man die nächste Novelle sozusagen auf den Plan. Achim, wie genau sieht es bei euch aus? Vielleicht in einem Satz. Ihr wartet natürlich auch auf das fertige Papier, aber dann, du hast schon angesprochen, am 13.01. habt ihr eine Informationsveranstaltung.
Ja, ich hab mir noch zwei oder drei Sätze gespart, wenn es erlaubt ist. Ich wollte noch mal, was ich mir wünsche, Frau Karliczek hat schon angesprochen, wenn das Zusammenspiel so weiter funktioniert, wie das jetzt eben auf dem Weg funktioniert hat. Ich will nur ein Beispiel nennen, jetzt auch im Trilogverfahren. Da kommt dann das federführende Ministerium und meldet sich und sagt, boah, wir haben da mit einem der Mitgliedstaaten ein Problem, was die 24-Stunden-Regelung anbetrifft. Mhm. Könnt ihr mal über eure Kanäle intervenieren, auch über eure Verbände in den Nachbarstaaten? Das hat, ob das jetzt der Ausschlag war, weiß ich nicht, aber die 24-Stunden-Regelung ist so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wenn wir in diesem Zusammenspiel weitermachen, dann finde ich das total gut. Das gilt für alle Beteiligten. Ich will die Gelegenheit nutzen, unserem langjährigen Ehrenpräsidenten Klaus Leppler auch zu gratulieren. Der hat heute Geburtstag. Der hat nämlich auch mit dazu beigetragen, dass wir noch gute Gespräche in Brüssel führen konnten. Und dann, Alexander, du hast es gesagt, am 13. Januar machen wir unsere Infoveranstaltung hier. So, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, weil wir im Augenblick davon ausgehen, dass das die nationale Umsetzung dann in 2028, vielleicht auch erst 2029 in Kraft tritt.
Genau, theoretisch würde es sogar bis 2029 reichen, wenn man alle Fristen zusammenzählt.
Wenn das meine letzten Sätze gewesen sein sollten, dann wünsche ich allen schon mal gute Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke, Achim. Bei der TUI, wie geht es da voran die nächsten Wochen, Monate?
Wir werden jetzt auch ganz nahe dranbleiben an den weiteren Entwicklungen, die da aus Brüssel kommen. Üblicherweise bei solchen Richtlinien gibt es dann eben auch noch erklärende Dokumente und so weiter. Natürlich wird sich dann das Geschehen auch in die Mitgliedstaaten verlagern, politisch. Das heißt, wir werden dann dort eben, wie auch in Deutschland mit Frau Karliczek, in anderen Märkten, wo die TUI präsent ist, mit den nationalen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten und da auch die bestmöglichen Lösungen kundenfreundlich und so nahe wie möglich an der Richtlinie zu erarbeiten. Ich glaube, das ist wichtig. Der Spielraum ist eh ohnehin schon begrenzt, wie der Achim Wehrmann gesagt hat. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das ernst nimmt auf nationaler Ebene. Goldplating bringt jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir da versuchen, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Wenn wir das richtig machen, dann hat, glaube ich, die Richtlinie trotz allem auch Potenzial, Dinge deutlicher und klarer und einfacher zu machen. Und daran würde ich appellieren, sollten wir uns dann auch in der.
Das klingt doch auch einen guten Mit. Dankeschön, Herr Passer. Das klingt doch auch einen guten Miteinander, Politik, DRV. Tui, Maria, was würdest du sagen? Wie
werde mich nicht an diesen Floskeln beteiligen,
sondern
wir gehen unseren Weg weiter, so wie wir ihn gegangen sind, ohne nach links und rechts zu schauen. Unsere Türen sind offen. Wir reden mit allen,
aber ich meine, wir werden die Pauschalreise.
Die Pauschalreiserichtlinie, ja. Und davon okay. rede ich auch, okay. ganz also. Genau. Wir müssen abwarten, was jetzt kommt, und wir werden nirgendwo anklopfen und sagen, ach hör mal, können wir diesmal, die Zeiten sind vorbei, wir gehen unseren Weg, wir sind dankbar, dass Ralf Passleitner mit uns kommuniziert und dass wir die politischen Strukturen in Brüssel
nutzen können.
Nutzen können, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass wir da einen Zugang haben. Ich würde auch einen Zugang haben, hatte ja in der Pandemie in Brüssel ohne die TUI, das muss man immer wieder sagen, aber ich bin dankbar, es vereinfacht das Ganze. Aber dass ich jetzt hier sage, ach, wir machen gemeinsam und dies und jenes, es tut mir schrecklich leid, wir gehen unseren Weg, ohne nach links und rechts zu gucken, ganz geradeaus im Sinne der Branche, nicht nur für die Reisebüros, weil das muss man auch wieder betonen, auch wenn mein Herz für die Reisebüros schlägt. Ohne Reiseveranstalter sind wir auch nichts wert, sozusagen. Ja. Natürlich, Ausnahmen gibt es immer. Und deswegen halte ich es ganz klar damit, wenn wir uns zusammensetzen, und das hat man auch gestern wieder gesehen, dann muss man auch hinter den Kulissen ehrlich miteinander umgehen. Und mit Floskeln kann ich nicht umgehen, gut. will ich nicht umgehen.
Alles klar.
Dankeschön. Und natürlich, ja. Herr Lepple, ganz, ganz viel Glück, Gesundheit und
wenn Herr frohe Weihnachten zuschaut.
Alle.
Ja, der schaut bestimmt natürlich wird er zuschauen.
So. Und frohe Weihnachten und
perfekt.
Guten Rutsch. Und
auf jeden
dass alle
Fall.
Gesund bleiben.
Vielen Dank. Wir okay. sind genau bei 64 Minuten. Wir sind fast durch. Bianca, die wichtigste Abschlussfrage ist hier immer, es geht um das Schönste der Welt, um das Reisen. Wohin geht der Weihnachtsurlaub? Fangen wir mit dir an, Rusbe. Wohin geht der nächste Urlaub?
Der nächste Urlaub wird mich nach Mallorca bringen.
Nach Mallorca, ja. Sehr schön. Das ist doch ein populäres Ziel, genau. immer gern genommen. Sehr gut, viel Freude dort. Maria, dein nächster Urlaub?
Ich fliege nach Teneriffa nach zum Teneriffa. Jahresende.
Sehr schön.
Sehr schön.
So, Frau Karliczek, wo geht's für Sie hin in dem nächsten Urlaub oder sogar jetzt schon Weihnachten?
Nach Weihnachten in die Berge.
In die Berge, zum Skifahren, ja?
Na, ich kann nicht Skifahren, aber ich gehe gern wandern.
Ja, super, das ist, klingt sehr sympathisch. So, Achim Wehrmann, wo geht's hin?
Ich glaube, ich hatte das letzte Mal, als du gefragt hast, habe ich gesagt, das ist Rügen im Januar, beziehungsweise Hiddensee im Januar. Es wird aber Südtirol im Januar.
Ach so, ganz woanders, aber auch schön, kann ich bestätigen. So, und Herr Passleiter, welche TUI-Reise haben Sie gebucht?
Ja, ich als Österreicher ist es mir ein Anliegen, zum Skifahren so möglichst viele Leute in meine Heimat zu bringen. Also das heißt, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, gerne auch mit der TUI natürlich. Also ein bisschen Skifahren ist für uns auch wieder drin und da freuen wir uns natürlich sehr. In Belgien ist das ja nicht so einfach mit dem Skifahren.
Sehr schön.
Kleine Werbung noch zum Schluss. Ja,
das war
sehr
die letzte
schön.
Sendung aus unserem Studio für dieses Jahr.
Genau.
Aber die zweite oder dritte erst in dem neuen Studio. Ne? Wir sind ja umgezogen.
Richtig, genau. Und für alle diejenigen, die wissen wollen, was wir jetzt noch in der Pipeline haben, im nächsten neuen Jahr in unserem neuen Studio hier am Nagelsweg, wir sind umgezogen, wie Alex gerade sagte, haben auch wirklich neue Features hier im Studio. Kommt gerne vorbei, wer auch immer sich da vor Ort einmal schlau machen möchte, wie wir hier so uns eingewöhnt haben in den neuen Räumen in Hammerbrook, in Hamburg. Das haben sicherlich schon einige auf Social Media mitbekommen. Ja, und da bleibt uns jetzt hier an dieser Stelle nur zu sagen, frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Genießen Sie, genießt ihr bitte die schönen freien Tage und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Wenn ihr wissen wollt, was wir in der Pipeline haben, auf Videos und live ist es zu finden in den nächsten Tagen, Anfang des Jahres, welche weiteren Sessions hier zu sehen und genau. zu hören sind.
Und in unseren Newslettern immer kommuniziert. Super, also genau. dann frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Vielen Dank an alle Beteiligten und an die Zuschauer, auch fleißig im Chat. Wir heute konnten nicht alles beantworten, aber wir bleiben dran, wie immer. Tschüss.
Tschüss.
Bis allseits.
Frohe Weihnachten allerseits.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.